So, weiter geht's im Security-Strang auf den Chemnitzer Linux-Tagen. Wir haben ja den Stefan Schumacher, der uns was über die Verschlüsselung in der Matrix erzählen wird. Bitte.
Hallo, ja, herzlich willkommen zu meinem Vortrag, die Matrixverschlüsselung näher betrachtet. Zum Überblick kurz, verdammt, sieht man nicht, kurz zur Einteilung in dem Vortrag. Ich werde eine kleine Einführung geben, wieso, weshalb, warum, auch nochmal eine kleine Begriffsklärung, weil ich hier auch auf Begriffe aus der Kryptographie verweisen werde, die jetzt nicht so geläufig sind, beziehungsweise den meisten bekannten Prinzipien ein bisschen entgegenstehen. Im zweiten Teil werde ich mich dann in den Hauptteil begeben und etwas zur Double Ratchet erzählen. Das ist dieses kryptografische Verfahren, das ursprünglich von Moxie Marlinspike und Co. für Signal entwickelt wurde und das dann später weiterentwickelt wurde von den Matrix-Entwicklern zu MacOlm. Ja, da werde ich dann zu MacOlm nochmal kurz das Prinzip darstellen und dann, wenn die Zeit reicht, zum Schluss nochmal kurz in die Olm- und MacOlm-Primitiven reinschauen. Also wie genau die Verschlüsselung momentan in den Referenzimplementierungen von Matrix vonstatten geht. Und der letzte Teil der Folien ist dann das Literaturverzeichnis. Ne? Also da sind dann die entsprechenden PDFs und Quellen etc. angegeben. Ja, kleine Begriffsklärung für diejenigen, die sich mit Kryptographie befassen, ist das nichts Neues. Ich möchte es aber zur Sicherheit zumindest noch mal kurz wiederholen. Was ist eine symmetrische Verschlüsselung oder ein symmetrisches Kryptosystem? Das habe ich dann, wenn ein geteilter geheimer Schlüssel für die Verschlüsselung und Entschlüsselung notwendig ist. Ne? Funktioniert super, wenn ich alleine für mich verschlüssele, funktioniert problematisch, wenn ich mehrere Leute an der Ver- und Entschlüsselung teilhaben lassen möchte. Deshalb gab es irgendwann die Entwicklung der asymmetrischen Kryptosysteme, wo ich dann eben nicht einen geteilten geheimen Schlüssel habe, sondern Schlüsselpaare. Ja, das Ganze basiert dann mathematisch irgendwie auf dem Diffie-Hellman-Problem beziehungsweise auf dem Diffie-Hellman-Schlüsselaustausch. Das ist ein Protokoll zur Schlüsselvereinbarung, wo sich Alice und Bob über einen öffentlichen, abhörbaren Kanal, der muss nicht sicher sein, ne, also da reicht eine ganz normale Internetverbindung oder eine Postkarte oder ein Telefonanruf, einen geheimen Schlüssel für symmetrische Kryptographie vereinbaren können. Also das kennt man wahrscheinlich. GNU-PG für E-Mails ist so der Klassiker oder PGP für E-Mails. Die Key-Signing-Partys, die ja auch immer regelmäßig laufen, sind auch da vom Hintergrund her entstanden. Was wir noch brauchen, ist eine sogenannte Key Derivation Function. Das ist eine Schlüsselableitungsfunktion. Das heißt, ich habe hier eine Funktion, mit der ich 1 bis n, also beliebig viele neue Schlüssel, aus einem geheimen Schlüssel, einem Geheimnis ableiten kann. Einfachstes, primitivstes Beispiel wäre, ich denke mir ein Passwort aus und bilde darüber ein MD5-Hash. Ne, dieser abgeleitete MD5-Hash wäre dann auch ein abgeleiteter Schlüssel. Macht man natürlich in der Kryptographie nicht, weil MD5 dafür nicht geeignet ist. Aber vom Grundprinzip her genau dasselbe, bloß mit ein bisschen mehr schwarzer Magie oder Mathematik dahinter. Wichtig ist noch für die Betrachtung der Begriff der Forward Secrecy oder Perfect Forward Secrecy, der geistert auch durch die, ich sag mal, Tagespresse seit einigen Jahren. Perfect Forward Secrecy ist die Eigenschaft, dass ich Sitzungsschlüssel so vereinbare, dass nach einem Einbruch in ein Kryptosystem vergangene Sitzungsschlüssel nicht gebrochen werden können. Na, das heißt, ich kann also, wenn ich jetzt Zugriff auf einen Masterschlüssel bekomme, auf ein Passwort oder auf diesen zentralen Schlüssel, nicht in die Vergangenheit reingucken, beziehungsweise aus dem Sitzungsschlüssel nicht auf vergangene Nachrichten schließen. Das nennt man auch Break-Backward-Protection. Nach dem Einbruch kann ich nicht in die Vergangenheit gucken und übertragene verschlüsselte Nachrichten brechen, beziehungsweise entschlüsseln, sofern ich nicht die entsprechenden passenden Schlüssel habe. Das Ganze geht auch umgekehrt, beziehungsweise in die andere Richtung auf dem Zeitstrahl. Das ist dann die Break-In-Recovery. Das heißt, die Sitzungsschlüssel werden so vereinbart, dass nach einem Einbruch auch zukünftige Sitzungsschlüssel nicht gebrochen werden können. Das ist dann die Break-Forward-Protection. Das heißt also, wenn ein Einbrecher durch irgendeinen Hack, Social Engineering, Staatstrojaner oder ähnliches irgendwie ans Session-Schlüssel herankommt, kann er immer nur die Nachrichten der jeweiligen Session entschlüsseln. Und im Idealfall dann eben nicht vergangene Sessions und auch nicht zukünftige Sessions. Und das ist eben eine Eigenschaft oder eine Anforderung, die dann an Signal gestellt wurde. Zwei Begriffe, die auch noch wichtig sind, persistent und ephemeral. Persistent bedeutet hier nicht flüchtig, das heißt, ich habe Langzeitschlüssel, na, auch in der Literatur auch als ID-Schlüssel bekannt. Das sind die Schlüssel, die ich nutze, um meine Identität nachzuweisen. Na, also aus den Schlüsseln werden dann in der Regel die Sitzungsschlüssel abgeleitet. Ephemeral ist flüchtig. Flüchtig bedeutet hier in der Praxis, das sind die Sitzungsschlüssel, die aus dem jeweiligen Langzeitschlüssel oder Schlüsselpaaren abgeleitet werden. Ephemeral im Sinne von, die werden nach Ende der Session vernichtet oder veröffentlicht, je nachdem, was ich für eine Anforderung habe. Die sind dann also irgendwann mal weg, die haben ein Ablaufdatum. Ende-zu-Ende-Verschlüsselung mit der Abkürzung E2EE heißt, die Kommunikation wird so verschlüsselt, dass niemand dazwischen mitlauschen kann. Egal, ob das mal ein Internet-Service-Provider ist, egal, ob das jetzt Telekom ist, O2, Vodafone, Kabelanschluss, wer auch immer, oder irgendein Serverbetreiber, was ja bei WhatsApp immer so oder Facebook immer so in der Kritik steht, oder irgendein Dienst, der irgendwas überwacht. Also selbst der allmächtige Internetüberwacher wie NSA und Co. oder Five Eyes soll nicht in der Lage sein, meine Kommunikation oder die Kommunikation zwischen Alice und Bob entsprechend brechen zu können. Zwei Anforderungen, die man in der Regel kennt, wenn man sich mit Kryptographie befasst, Authentizität und Integrität. Da geht es darum, dass die Echtheit des Absenders nachgewiesen ist. Ich kann mir also sicher sein, dass ich wirklich mit Bob kommuniziere und oder wirklich auf meiner Internetbank gelandet bin und nicht bei irgendeinem wilden Hack, der irgendwo aus Usbekistan auf einem manipulierten Server gehostet wird. Das erreiche ich in der Regel durch Zertifikate oder Web of Trust. Eine Implementierung des Web of Trust, die PGP, Key Signing Parties bzw. die Schlüsselsignaturen. Integrität heißt, die Daten wurden nicht verändert. Das erreiche ich auch durch eine Signatur. Und jetzt haben wir was den meisten so noch nicht bekannt ist, wenn man sich nicht tiefer damit befasst. Es gibt die Probleme oder die Anforderungen der Zurechenbarkeit und der Verbindlichkeit. Zurechenbarkeit bedeutet, dass ich Nachrichten dem zuordnen kann, der sie abgeschickt hat. Ich kann also mir sicher sein, dass eine Nachricht mit der Signatur von Bob wirklich von Bob stammt. Und kann das dann gegebenenfalls auch, ich sage es mal beispielsweise, strafrechtlich nachverfolgen. Ich kann das sicherstellen, dass ich nachweisen kann, dass beispielsweise Bob sich mit einem Kryptoschlüssel irgendwo authentifiziert und eingeloggt hat, auf dem Serversystem, und dann dort illegalerweise Daten abgezogen oder manipuliert hat. Und das ist dann idealerweise auch gerichtsfest, so dass Bob dann gegebenenfalls strafrechtlich belangt werden kann. Verbindlichkeit hängt damit zusammen, das heißt, der Sender kann die Urheberschaft gesendeter Nachrichten nicht abstreiten. Wenn also so eine Signatur erstellt wurde, dann heißt das, dass Bob nicht abstreiten kann, dass er wirklich der Urheber dieser Nachricht ist. Das sind zwei Anforderungen, die habe ich und die löse ich zum Beispiel im E-Mail-Verkehr, indem ich eben PGP-Schlüssel mit GnuPG einsetze und darüber eine Signatur dann über meine Nachricht bilde. Da will ich das ja haben. Was ich nicht haben will, ist, dass diese Eigenschaft gilt, wenn ich Plausible Deniability fordere. Glaubhafte Abstreitbarkeit heißt, das ist das Gegenteil der Zurechenbarkeit und Verbindlichkeit. Das heißt, hier in der praktischen Umsetzung bedeutet das, dass für die Dauer der Kommunikation Alice und Bob sicher sein können, dass sie wirklich mit Bob und Alice kommunizieren. Nach Ende der Kommunikation soll aber ein außenstehender Dritter, der böse Angreifer, Mallory, irgendeine Regierung, irgendein Geheimdienst, wer auch immer, nicht in der Lage sein, nachweisen zu können, dass Alice und Bob wirklich miteinander kommuniziert haben. Oder dass Alice und Bob eine bestimmte Nachricht ausgetauscht haben. Das ist diese glaubhafte Abstreitbarkeit. Im Journalismus, im Englischen nennt man das Ganze off the record, im Deutschen heißt das immer unter vier, also unter vier Augen. Und so nennt sich dann auch dieses Prinzip, das man dann für die Verschlüsselung umgesetzt hat. Es gibt ein Verfahren, das nennt sich off the record, OTR, ist für Jabber XMPP implementiert worden. Und das wurde dann als Basis genommen, um später für Signal und Matrix weiterzuentwickeln. Das sind also zwei Anforderungen, die man so normalerweise in der Kryptographie nicht hat, wenn man sich jetzt mit E-Mail-Verschlüsselung und Ähnlichem befasst. Eine Eigenschaft der kryptografischen Nachrichten ist dann die Formbarkeit, im Englischen Malleability. Die ist so, oder Formbarkeit bedeutet, dass kryptografische Nachrichten so designt sind, dass die Zurechenbarkeit und Verbindlichkeit ausgehebelt werden kann. Ich kann also hinterher durch beispielsweise Veröffentlichung von Sitzungsschlüsseln sicherstellen, dass die Zurechenbarkeit und Verbindlichkeit nicht mehr gegeben ist. Eine Ergänzung ist noch notwendig. Device, hier im Matrix-Kontext, sind das alle Endgeräte eines Nutzers. Das heißt, wenn Matrix in seiner Spezifikation oder in irgendeinem How-To von Device redet, sind damit nicht die Endgeräte gemeint, also nicht irgendwie das iPhone, das Android-Handy, das Linux ThinkPad und das iPad und der Windows-Laptop, sondern das ist aus Matrix-Sicht alles eins. Ein Benutzer hat nur ein Device. Das liegt einfach auch im Protokoll begründet, weil Matrix einen etwas anderen Ansatz hat als XMPP. Und dadurch diese ganze Synchronisation über verschiedene Endanwendergeräte hinweg sichergestellt ist. Ja, ansonsten noch, Mallory ist der böse Angreifer und ich habe ab und zu mal hier so M und K benutzt. M, Message, die Nachricht, K ist der Key, jeweils mit öffentlich oder privat im Index. Ja, was ist Matrix? Kurzer Überblick zum Einstieg. Matrix ist ein Application Layer Kommunikationsprotokoll für föderierte Echtzeitkommunikation. So, das ist jetzt so die formale Definition, was Matrix eigentlich macht. Das heißt, Matrix möchte ein generisches Messaging- und Datensynchronisationsprotokoll sein. den meisten sicherlich begegnet dann über irgendwie Element bzw. früher Riot als Messaging-System, ja, als Instant-Messaging-System, als Ersatz für WhatsApp oder für andere Systeme. Matrix möchte aber auch, oder Hintergrund von Matrix ist, dass ich JSON-Nachrichten sicher verbreiten und speichern möchte. Und damit dann den Zustand mit allen Teilnehmern teilen möchte. Es geht also nicht darum, direkte Nachrichten zwischen Partnern auszutauschen, wie das bei Jabber XMPP der Fall ist. Das heißt, der Ansatz, der Grundansatz, die Grundidee hinter Matrix ist etwas anders als bei XMPP und Jabber. Momentan implementiert werden Nachrichtenverbreitungen über HTTP und WebRTC. WebRTC ermöglicht die Direktverbindung von Browser zu Browser und damit solche Sachen wie Videotelefonie oder Audioanrufe. Implementierungen existieren momentan für Instant Messaging, Element ist ja das bekannteste, aber auch für Voice-over-IP-Lösungen und auch für IoT. Also Matrix möchte auch in diesem ganzen Bereich Internet der Dinge, smarte Lampen, Smart Home, was auch immer es dort gibt, entsprechend eingesetzt werden. Und aufgrund dessen gibt es natürlich auch bestimmte Anforderungen an Matrix, die es bisher relativ gut erfüllt. Dann nochmal aus Sicht des Instant Messaging ein kurzhistorischer Überblick vor dem Hintergrund, was ist denn da an Sicherheit gegeben und gefordert. Die ersten Messaging-Systeme, egal ob synchron oder asynchron, hatten gar keine Verschlüsselung. Also E-Mail hat keine Verschlüsselung, SMS hat keine Verschlüsselung, Fax, Fernschreiber und natürlich auch der gute alte IRC. Das heißt, der Angreifer muss nur auf den Kommunikationskanal zugreifen und kann dann mitlesen, mitschneiden, verändern, manipulieren. Das ist nicht gut, das wollen wir ändern. Deshalb gibt es die Möglichkeit der Transportverschlüsselung, SSL bzw. heute TLS. Da werden die Kommunikationsverbindungen im Netz verschlüsselt. Allerdings können die beispielsweise in größeren Netzwerken aufgebrochen werden durch Vermittlungsserver, durch Deep Packet Inspection, irgendwelche Firewalls, irgendwelche Application-Level-Gateways und so weiter. Ja, das ist zum Beispiel auch bei Videotelefonie mit Jitsi an den Jitsi-Video-Bridges der Fall. Da wird solche Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, Transportverschlüsselung, wird aufgebrochen, um dann in den Video-Bridges das Routing weiterzuleiten. Dann gab es mal ein Kommunikationsnetzwerk, ich weiß nicht, ob sich noch jemand daran erinnert, Silk, das haben wir, glaube ich, so 2003, 2004 hier mal ganz stark genutzt und dann in Dresden auf den Datenspuren ausgerollt. Da wurde dann IRC quasi um die Idee erweitert, dass man out of band, das heißt auf einem anderen Kanal, einfach PGP-Schlüssel austauscht. Die meisten Leute hatten ja damals, die sich dafür interessiert haben, GNU-PG-Schlüssel und dann hat man halt entweder per Mail oder irgendwo auf einer Key-Signing-Party oder auf den Linux-Tagen Fingerprint und Schlüssel ausgetauscht und konnte diese Schlüssel dann nutzen, um bei Silk verschlüsselt miteinander zu chatten, ähnlich wie im IRC. Nachteil war natürlich, in dem Fall wird der geheime Schlüssel gestohlen, beispielsweise durch irgendeinen Trojaner, durch einen Rubberhose-Attack, also irgendjemand prügelt so lange auf mich ein, bis ich mein Passwort rausrücke, oder durch OpenSSL Heartbleed. Das hat die Problematik nochmal ins Rampenlicht gebracht und auch für Entwicklungsarbeit gesorgt. Wenn mein geheimer Schlüssel gestohlen wird, ist die gesamte Kommunikation im Prinzip geknackt. Und zwar nach vorne wie nach hinten. Also alle zukünftigen Nachrichten können mitgelesen werden, alle vergangenen Nachrichten können ebenfalls entschlüsselt werden, weil es nur diesen einen Verschlüsselungsschlüssel gibt. Und wenn der in falsche Hände gerät, war es das, dann ist der gesamte Kommunikationskanal zwischen Alice und Bob de facto geknackt und kompromittiert und nicht mehr sicher. Deshalb kam die Forderung auf, wir bräuchten sowas wie Forward Secrecy. Also Forward Secrecy im Sinne von, wenn jetzt mein Verschlüsselungsschlüssel oder Sessionschlüssel bekannt wird, dann soll doch bitte schön die vergangenen Sessions entsprechend geschützt sein. Das heißt, die Forderungen, die sich dann ergeben haben, die wurden noch erweitert ich gehe mal gleich weiter dazu, zur Formbarkeit bzw. eben damit zur Abstreitbarkeit. Das heißt, die Forderungen, die dann beispielsweise bei der Entwicklung von Signal in das Protokoll oder an das Protokoll gestellt wurden, waren, ich möchte haben erstens Ende-zu-Ende-Verschlüsselung zwischen den Kommunikationspartnern, sodass niemand auf dem Transportweg mithören kann. Und zwar so, dass auch kein Serverbetreiber da irgendwie reingucken kann, kein Vermittlungsserver. Also auch wenn ich dann so ein Modell habe wie WhatsApp oder Facebook, dass dort WhatsApp, Facebook, Meta nicht meine Nachrichten, die ich mit Alice und Bob austausche, mitlesen kann. Forward Secrecy, sodass auch vergangene Kommunikation bei einer Kompromittierung geheim bleibt, wird dann gelöst durch die Session-Schlüssel. Und ich möchte Authentizität und Urheberschaft während der Kommunikation sichergestellt haben. Also während ich mit Bob chatte, möchte ich sicher sein, dass ich wirklich mit Bob chatte und nicht mit der bösen Mallory, die der Bob nachmacht, um mir Geld abzuzocken oder irgendwas Böses zu machen. Und dann, das ist die Anforderung, die kam aus der Implementierung des Off-the-Record-Systems, OTA, Formbarkeit, das heißt, dass ich die Authentizität und Urheberschaft nach Ende der Kommunikation abstreiten kann. Dass also, wenn die Kommunikation beendet ist, irgendein böser, eine böse Regierung, ein Staatsanwalt, ein Geheimdienst, wer auch immer da als Adversary, als Bösewicht auftritt, nicht mehr nachweisen kann, dass ich wirklich mit Bob und Alice kommuniziert habe oder dass Alice und Bob miteinander geredet haben. Ja, wie machen wir das? Lösungsansatz ist dann eben für die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, asymmetrische Verschlüsselung auf den Geräten von Alice und Bob, ne, durch Diffie-Hellman-Schlüssel. Die werden dann zu den Langzeitschlüsseln, zu den sogenannten ID-Schlüsseln. Die werden nur zur Initialisierung der Session genutzt. Aus dem ID-Schlüssel leite ich flüchtige Sitzungsverschlüsselungsschlüssel ab, ne, die ich nach Sitzungsende vernichte. Das heißt, die Verschlüsselung der Session findet mit einem neu erstellten, nur für die Session gültigen Schlüssel statt. Wie groß, wie lang die Session ist, wie lang die lebt, das kann ich in der Regel konfigurieren. Das ist jetzt nicht durch die Kryptographie vorgegeben. Das kann also sein, ich lasse in der Session ein Jahr leben, ich kann die 6 Monate leben lassen oder ich kann sagen, eine Nachricht ist eine Session. Und dann wird der Schlüssel weggeschmissen, neuer Schlüssel generiert. Der Signaturschlüssel für die Session wird ebenfalls aus dem ID-Schlüssel abgeleitet. Und damit wird dann signiert. Nachdem die Sitzung dann beendet ist, ne, egal ob das jetzt die 24 Stunden sind, die 1000 Nachrichten oder die eine Nachricht, die ich vorkonfiguriert habe, wird der Sitzungsschlüssel bzw. der Kryptographie-Verschlüsselungsschlüssel vernichtet und der Sitzungssignaturschlüssel veröffentlicht. Wichtig hierbei nochmal, das Session-Management ist keine Eigenschaft der kryptografischen Protokolle dahinter. Das macht das Anwendungsprogramm selber. Das ist auch konfigurierbar. Ne? In der Praxis dann, wenn man Element nutzt, kann man Räume erstellen und das ist eine Eigenschaft des Raumes. Da kann ich also festlegen, wie lange meine Session gelten soll. Ein Jahr, ein Monat, ein Tag, eine Nachricht. Und da schauen wir uns jetzt mal Jabber bzw. XMPP off the record näher, ein bisschen näher an. Es gab eine Implementierung, die nannte sich oder die nennt sich off the record. Ne? Also Jabber XMPP kann auch noch mehr. Ich kann also dort auch TLS machen, SASL, ich kann mit OpenPGP verschlüsseln, ich kann auch Jabber-Verbindungen oder XMPP-Verbindungen durch das Tor-Netzwerk durchleiten, habe damit also schon eine relativ hohe Sicherheit. Einen großen Nachteil, den XMPP aber hat, es gibt dort keine Gruppenchats, beide Kommunikationspartner müssen gleichzeitig online sein. Ja, und da gab es Weiterentwicklungen, unter anderem gab es mal ein kommerzielles Produkt, ich weiß gar nicht, ob es das überhaupt noch gibt, Silent Circle mit dem Silent Phone, das richtete sich eher an Unternehmen mit erhöhtem Sicherheitsbedarf. Und da ging es eben darum, dass man dann auch einen Messenger entwickelt hat mit Authentifikation, Verschlüsselung und Forward Secrecy. Einer der Entwickler, der dort involviert war, Philipp Zimmermann, oder Zimmermann, den meisten sicherlich bekannt als der erste Entwickler von, oder der erste, der PGP implementiert hat. Pretty Good Privacy, das Original. Und der auch im ZRTP-Protokoll für verschlüsselte Voice-over-IP-Telefonate mitentwickelt hat. Da ich glaube, 2013 oder 14 hatte ich dazu einen Vortrag hier. Moxie Marlinspike kam dann irgendwann auf die Idee, naja, das könnte man nehmen und ein bisschen erweitern. Wir nehmen jetzt also das, was wir schon haben, diese ganze Funktionalität, die Silent Circle und XMPP off the record bieten und stellen jetzt die Anforderungen, die ich eben genannt habe, um Perfect Forward Secrecy bei der Kompromittierung eines Kommunikationspartners zu haben. Und das wird gemacht, in Anführungsstrichen, durch Selbstheilung, indem ich diese Sitzungsschlüssel häufig wechsle. Deshalb wurde das Protokoll anfangs auch Axolotl-Protokoll genannt. Das ist dieser, ich glaube, das ist ein Olm, der irgendwie berühmt dafür ist, dass der seine Gliedmaßen nachwachsen lassen kann. Ne? Wenn also dem irgendwie ein Fressfeind ein Bein abbeißt, dann kann der sich ein neues Bein wachsen lassen. Und das... Ein was von?
Ein Querzahnmolch.
Ein Querzahnmolch, okay. ein Querzahnmolch, gut. Also das ist so ein Tierchen, das kann sich, wie gesagt, irgendwelche Gliedmaßen nachwachsen lassen. Deshalb wurde das Protokoll anfänglich Axolotl-Protokoll genannt, wurde dann aber später 2016 umbenannt in das etwas formalere Double Ratchet, Doppelratscher. Aufgrund dieser Namensgebung wurden auch die Bibliotheken bzw. die Systeme von Matrix Olm und MacOlm genannt. Ne? Also Olm vom Grotten-Olm abgeleitet. Nachteil ist hier wieder für Signal. Signal ist auf synchrone 1-zu-1-Kommunikation ausgelegt. Ne? Ist also jetzt in großen Räumen und so weiter, ist das ein bisschen problematisch. Ne? Was ist zum Beispiel, wenn Bob 6 Monate offline ist? Das kann ja durchaus mal passieren bei bestimmten Anwendungsfällen. Ne? Wenn ich irgendwelche Steuerungssysteme habe, IoT, oder irgendwelche Nachrichtensysteme, wo wirklich irgendwie mal 6 Monate gar nichts passiert. Ne? Oder wenn ich jetzt, ich sag mal, auch irgendwie, denken wir mal an einen Vorlesungsraum, also einen virtuellen Vorlesungsraum, wenn so eine Vorlesung über 2 Semester geht, da gibt es ja mal eine vorlesungsfreie Zeit, irgendwie 2 Monate oder noch mehr Wochen, wo dann eben nichts passiert. Ne? Und dann ist die Kommunikation da auch entsprechend eingeschränkt. Das sind also Probleme, die Signal mit sich bringt, wenn man jetzt größere Kommunikation haben will oder asynchrone, wirklich asynchrone Kommunikation. Und dazu steige ich jetzt mal ein bisschen näher in die Verschlüsselungstechniken in der Double Ratchet ein. Das Erste, was ich dazu kurz zeigen möchte, ist der sogenannte Off-the-Record Key Exchange. Also die Entwickler von Off-the-Record, die sind hinten im Literaturverzeichnis alle genannt, haben sich was ausgedacht, und zwar haben die sich überlegt, naja, wir fangen halt mit einem ganz normalen Diffie-Hellman-Schlüsselpaar an. Also jeder Kommunikationspartner, Alice und Bob, generieren sich einen großen ID-Schlüssel, wie man das auch mit GnuPG oder so machen kann, um sich ein GnuPG-Schlüsselpaar auszubilden. Und aus diesem ID-Schlüssel wird dann eine DSA-Signatur abgeleitet. Ja, das ist dann hier dargestellt durch das klein a und klein b. Ich leite also aus dem Schlüssel nochmal einen Signaturschlüssel ab, und auf diesem Signaturschlüssel führe ich dann einen Handshake aus oder durch. Und damit habe ich die Möglichkeit, diesen Signaturschlüssel für jede Session neu zu generieren. Wenn ich jetzt sage, eine Session solle beginnen um 0 Uhr und 24 Stunden gelten, also mit Tagesbeginn gibt es eine neue Session, dann generiere ich quasi einen Signaturschlüssel für den 1. Januar. Ne, und wenn es dann 24 Uhr ist, schmeiße ich das Ding weg und generiere einen neuen Signaturschlüssel für den 2. Januar. Der gilt dann auch wieder 24 Stunden, 24 Uhr wird er weggeschmissen, und der Signaturschlüssel A3 für den 3. Januar wird generiert. Ne, und das geht dann immer so weiter. Und dadurch, dass ich halt diese Langzeitschlüssel hier oben habe, ist auch die Identität zwischen beiden sichergestellt. Die können sich dann über irgendwelche Fingerprint-Zertifikate, Fingerprint auf einer Visitenkarte oder was auch immer gegenseitig authentifizieren und sicher sein, dass Bob wirklich Bob ist und Alice wirklich Alice ist. Problem ist hierbei, ich muss hier DSA machen. DSA ist, gelinde gesagt, suboptimal, also nicht so besonders toll. Zumal es auch immer wieder Vorwürfe gibt, dass die NSA bzw. das NIST da irgendwie ein bisschen drin rumgefummelt hat, sodass man den DSA nicht so wirklich vertrauen möchte. Und da kam dann Moxie Marlinspike mit seinen Co-Entwicklern auf die gute Idee, das Ganze ein bisschen zu vereinfachen, indem er, das sind jetzt mehr Pfeile geworden, aber er hat das DSA rausgenommen, und man teilt jetzt hier nicht mehr irgendwelche Signaturen untereinander. Also man leitet nicht mehr Signaturen ab und macht auf denen einen Handshake, sondern man macht gleich einen kompletten neuen Diffie-Hellman-Schlüssel. Und das hat den Vorteil, dass ich mit diesen Schlüsseln hier nicht nur signieren kann, sondern auch verschlüsseln kann. Aber das Grundprinzip ist wieder dasselbe. Ich habe oben meinen langlebigen ID-Schlüssel, den behalte ich im Idealfall mein Leben lang. Und aus dem leite ich dann für jeden Tag einen neuen, abgeleiteten, mit klein a dargestellten Diffie-Hellman-Schlüssel ab. Und die können dann untereinander zwischen Alice und Bob jeweils ausgetauscht werden. Sodass ich dann für die nächste Session Verschlüsselung und Signatur entsprechend mit diesen Schlüsselpaaren sicherstellen kann. Ich brauche dann diese 3 Handshakes, also entsprechend hier dargestellt durch die Pfeile, zwischen den jeweiligen ID-Schlüsseln und den abgeleiteten Schlüsselpaaren, den ephemeralen, den flüchtigen Schlüsseln. Das Ganze nennt man dadurch dann auch als, oder bezeichnet man als Extended Triple Diffie-Hellman Key Exchange, abgekürzt X3DH. Und Vorteil ist hierbei, dass sowohl die Protokollkomplexität als auch die algorithmische Komplexität reduziert sind, weil ich eben das DSA einmal rausgenommen habe und jetzt wirklich nur noch einmal diese Diffie-Hellman-Protokolle bzw. Austausche implementieren muss. Nutzlos wird verringert. Die Forward Secrecy bleibt erhalten. Ich kann immer noch mit meinen Sitzungsschlüsseln arbeiten, die mir dann jeden Tag einen neuen Sitzungsschlüssel generieren. Und ich kann dadurch die Formbarkeit erhöhen, indem ich dann hinterher die Abstreitbarkeit durch Veröffentlichung der Signaturschlüssel nach Ende der Kommunikation, nach Ende der Session sicherstelle. In der Praxis wird dieser Triple Diffie-Hellman Key Exchange nur zum Aufbau der Session verwendet. Das heißt, immer um 0 Uhr wird so ein Schlüsselaustausch durchgeführt, und dann wird für die Dauer der Session das entsprechend abgeleitete Schlüsselpaar benutzt. Je nachdem, wie lang die Session halt ist, in unserem Beispielfall 24 Stunden. Und damit behalte ich die Forward Secrecy über die folgenden Sessions hinweg, also intersession-mäßig. Das heißt also, ich kann dann eben nicht mehr, selbst wenn ich am 3. Januar diesen abgeleiteten Schlüssel knacke auf dem Gerät, kann ich die verschlüsselten Daten vom 2. Januar und vom 1. Januar nicht mehr entschlüsseln, weil ja deren Session-Keys schon vernichtet sind, die sind weg. Die kann ich nicht mehr durch irgendwelche Trojaner, Root-Attacken, Social-Engineering-Attacken oder was auch immer wiederherstellen, weil die sind einfach vernichtet. Ne? Und solange die Kryptographie dahinter funktioniert, und davon kann man nach heutigem Stand der Technik ausgehen mit den Implementierungen, sind diese Schlüssel nicht wiederherstellbar. Und damit ist die Kommunikation entsprechend gesichert. In der praktischen Implementierung brauche ich dann für die eigentliche Verschlüsselung in der Session sogenannte KDF-Chains. KDFs, das sind die Key Derivation Functions, die Schlüsselableitungsfunktionen, die ich dann miteinander verkette. Und zwar derart, dass hier oben, ein bisschen dunkel, dass da oben ein Schlüssel reingefüttert wird. Das kann irgendwie ein von mir ausgedachtes Passwort sein oder irgendeine Zahl oder irgendwas anderes. Das Ganze wird dann mit dem Input genommen, die Eingabe, das ist dann im Messaging-Protokoll oder Programm, wäre das dann halt meine Nachricht, die ich da gerade reintippe, oder eine E-Mail oder eine PDF-Datei, die ich hochlade. Die wird dann mit der Key-Derivation-Function bearbeitet, es wird also ein neuer Schlüssel abgeleitet und ein Teil der Ausgabe ist dann der Output-Key, das ist dann in dem Fall die verschlüsselte Nachricht, die ich dann an Bob schicke. Und ein Teil der Ausgabe wird dann als Input für den nächsten Schritt verwendet. Und der nächste Schritt funktioniert wieder genauso. Ich kriege einen Input. Im zweiten Schritt ist das ein Teil der Ausgabe aus dem ersten Schritt. Und dann nehme ich wieder meine Nachricht, die ich tippen will, jage die wieder durch die Key Derivation Function und bekomme dann wieder meine verschlüsselte Nachricht plus ein Teil des Inputs für den nächsten Schritt raus. Und so habe ich dann eben bei, wenn ich 17 Nachrichten schicke, habe ich hier insgesamt 17 Schritte drin. Weil die für jede Nachricht eine so eine Key Derivation Function Ableitungsfunktion durchgeführt wird. Vorteil dieser ganzen Verkettung ist, dass der Output-Key hier für den Angreifer als Zufallsdaten erscheint. Das heißt also, das ist kryptografisch sicher, der kann nicht mal sagen, was da drin steht. Ob das eine PDF ist, eine Nachricht oder irgendwie aber nur Zufallsmüll. Das Ganze gilt sogar dann, wenn Mallory den Input manipulieren oder sogar kontrollieren kann. Also selbst bei einer Known Plaintext-Attacke nennt sich das, selbst wenn Mallory mich dazu bringt, eine bestimmte Nachricht abzuschicken oder mir irgendwas da unterjubelt, kann er hier aus dem abgeleiteten Schlüssel nicht erkennen oder kann er nicht erkennen, was in dem abgeleiteten Schlüssel ist. Ich habe Perfect Forward Secrecy, das heißt, wenn mir der Schlüssel hier in die Hände fällt, dieser Output-Key, dann kann ich diesen Output-Key bzw. den notwendigen Schlüssel zum Entschlüsseln dieser Nachricht nicht herleiten. Also jeder vorherige Schlüsselschritt ist gesichert. Das gilt auch für zukünftige Output-Keys unter der Bedingung, wenn, hier kursiv und unterstrichen, wenn hier hinreichend Entropie im Input ist. Da muss also eine gewisse Zufälligkeit drin sein. Das heißt also, wenn man da sich zwei Zeiler hin und her schickt, irgendwie so Zwinker-Smiley oder LOL, dann ist da die Entropie nicht besonders hoch. Das muss man dann entsprechend beachten. Da müsste dann im Beispiel beispielsweise das Messenger-Programm eben entsprechend durch Stretching oder irgendwelche Maßnahmen Entropie reinbringen, indem man Zufallsdaten mit reinbricht in die Nachricht oder irgendwie anderweitig damit Hashes oder sowas arbeitet. Das ist aber eine Bedingung, die kann man relativ einfach implementieren in einem Messaging-Programm. Und dann kommen wir jetzt zum Punkt, was hat es mit den Ratschen auf sich? Es gibt ja so verschiedene Formen von Ratschen. Als Werkzeug, als, ja, ich will nicht sagen Folterinstrument, aber als Musikinstrument für kleine Kinder. Gott sei Dank hat mein Sohn sowas noch nicht geschenkt bekommen. Oder hier als Spanngurt. Aber wichtig ist, das geht immer nur in eine Richtung zu bewegen. Das ist hier mechanisch sichergestellt. Ich kann beim Spanngurt kann ich die Ratsche aufmachen und kann dann entsprechend den Spanngurt immer weiter spannen und damit die Ladung sichern. Und da ist dann irgendwie so ein Sperrhebel drin und solange der Sperrhebel zu ist, geht die Ratsche auch nicht in die andere Richtung. Wenn ich das Ding locker machen will, muss ich irgendwo hier so einen Knopf oder Hebel drücken und dann lässt sich die Ratsche öffnen und spult zurück. Aber wichtig ist hierbei, geht immer nur in eine Richtung. Und das macht man auch in der Kryptographie. Das macht man hier mit symmetrischen Schlüsselratschen. Die arbeiten wieder mit den Key Derivation Functions. Und jetzt wird hier einfach, was ich eben schon gesagt hatte, wird hier im Prinzip durch einen Schlüssel, der reingefügt wird, wird hier eine Nachricht, also die Nachricht geht rein, der Verschlüsselungsschlüssel geht rein und dann kommt hier wieder die Nachricht raus, die Message, die dann entsprechend weitergeleitet wird. Ein Teil der Ausgabe wird wieder als Input in den nächsten Schritt übernommen und der Message-Key bzw. die Message wird dann an Bob oder an den anderen Kommunikationspartner übertragen. Das ist also jetzt quasi nur die praktische Anwendung der Key Derivation Function, indem man hier den Input nicht mehr irgendwie zufällig wählt, sondern da einfach die Message, die ich habe, reinschließen will. Ja?
Ich habe eine Frage, warum nennst du das Message Key und nicht Ciphertext?
Weil das Ding so heißt. Ich habe es nicht festgelegt, ist so.
Okay, aber das das wäre im Grunde genommen die verschlüsselte Nachricht. Das wäre das, was bei einer E-Mail...
Wenn ich jetzt Ciphertext durch die Gegend schicke, ja.
Also nicht der Key.
Bitte?
Es ist flexible Länge, nicht der Key, sondern...
Es ist flexibel, ja.
Ja. Der Message-Key ist jetzt quasi die Konstante, die reingeht, verschlüsselt halt. Die würde dann rübergeschickt werden zum Kommunikationspartner und dort entschlüsselt.
Genau.
Okay.
Vorteil dieses Verfahrens ist, dass ich hier wieder die Forward Secrecy habe. Ich kann die gesamte Historie beliebig lange speichern. Ja, das ist ja auch bei Kommunikationsräumen, also wenn ich Gruppenchats irgendwo habe, ist das durchaus gefordert, dass ich so einen Chat auch eventuell entschlüsseln kann, wenn ich heute erst beitrete. Und ich trotzdem aber die Gruppenchat bis zum 1. Januar zurück entschlüsseln können möchte als neues Mitglied im Raum. Ja, oder ich will die Historie speichern und nicht unbedingt alles komplett vernichten. Problem ist hierbei jetzt in der Implementierung, das ist symmetrisch, ne, funktioniert also nicht so wirklich mit anderen Kommunikationspartnern, weil ich ja dann irgendwie dafür sorgen muss, dass hier oben dieser symmetrische Input-Key, der erste Key, den ich nutze, beiden Kommunikationspartnern bekannt ist. Ja, und das Problem kann man dann lösen, indem man Diffie-Hellman-Schlüssel einführt und nicht mehr einfach mit irgendwelchen Zufallsdaten arbeitet oder ausgedachten Schlüsseln, sondern indem man die öffentlichen Schlüssel der entsprechenden Kommunikationspartner nutzt. Also wir nutzen jetzt das Diffie-Hellman-Paar, dieses ID-Paar, das sich Alice und Bob am Anfang der Kommunikation jeweils generiert haben, das auch über die gesamte Lebenszeit stabil bleiben wird, das bei ihnen verbleiben wird. Und das wird genutzt, um jetzt innerhalb dieser KDF-Chain entsprechend die Nachrichten zu verschlüsseln, indem quasi der Public Key von Bob geholt wird. Also Alice nimmt Bobs öffentlichen Schlüssel und führt mit ihrem privaten Schlüssel, das hier unten ist der Private Key von Alice, eine entsprechende Diffie-Hellman-Operation aus und gibt dann hier diesen Diffie-Hellman-Output raus. Ne, bei Eröffnung der Session gelten die ersten beiden Schritte nur zum Austausch der Schlüssel. Danach kommen dann die entsprechenden Nachrichten. Das heißt also, Schritt 1 bzw. N gleich 0 ist hier nur zum Schlüsselaustausch gedacht, N1 auch noch, ab N2 kommen dann die Nachrichten damit rein. Also das, was Alice da tippt oder Bob entsprechend tippt. Bob macht jetzt genau dasselbe auf seiner Kette. Der hat also eine eigene KDF-Chain und holt sich dann entsprechend von Alice den Public-Schlüssel, holt den sich hier rein und macht dann mit Alicens Public-Key mit seinem eigenen Private Key entsprechend eine Diffie-Hellman-Operation. Er erzeugt einen zweiten Diffie-Hellman-Output. Der wird dann an Alice geschickt und da geht das Spiel von vorne los. Die fängt jetzt an, diesen Diffie-Hellman-Output zu nehmen, holt sich also hier unten diesen Diffie-Hellman-Output, holt sich wieder den Public Key, der jetzt neu generiert wurde und fängt an, mit dem neu generierten zweiten Public Key von Alice, von Bob entsprechend die Daten zu verschlüsseln und zu entschlüsseln. Und das mache ich dann für jede Nachricht. Das heißt also, für jede Nachricht wird quasi wie bei einer Ratsche hier ein neuer Schlüssel generiert und ausgetauscht und weitergeteilt. Ja, und das ist dann im Prinzip, ich sage jetzt mal ad infinitum, also solange die Session läuft, wird diese Ratsche weitergeführt. Und das hat eben dann den Vorteil, dass ich die Forward Secrecy sichergestellt habe. In der Praxis sieht das so aus, dass jede Nachricht einen Header enthält mit dem jeweiligen Diffie-Hellman-Key. Der ist ja für die Nachricht dann neu. Ein neuer DH-Key, also wenn ein neuer Diffie-Hellman-Key abgeleitet und generiert wird, dann ist das ein entsprechender Ratschenschritt. Der Output der Diffie-Hellman-Ratsche ist Input für die jeweilige Send- und Receive-Chain. Das heißt, in der Praxis wird das Ganze so umgesetzt, dass zwei Kommunikationspartner insgesamt jeweils drei Ratschen haben. Das heißt, Alice hat eine eigene Diffie-Hellman-Chain für die Schlüsselgenerierung. Des Weiteren hat sie eine Send-Ratchet für das, was sie sendet und eine Receive-Ratchet für das, was sie empfängt von Bob. Bei Bob genau dasselbe. Der hat wieder eine Diffie-Hellman-Chain für die Schlüsselgenerierung und er hat eine eigene Receive-Ratchet und eine eigene Send-Ratchet. Und die sind über Kreuz miteinander verknüpft. Das heißt also, Alices Send-Ratchet ist die Receive-Ratchet von Bob. Und umgekehrt ist Bobs Send-Ratchet die Receive-Ratchet von Alice. So sind die miteinander verknüpft. Was hier auch noch zu beachten gilt, ist, dass durch dieses Verschlüsselungsprotokoll kein Schutz der Metadaten stattfindet. Das heißt, ich kann immer noch sehen als Angreifer, wer wann mit wem mit welcher Datenmenge kommuniziert hat. Also ich kann nachweisen, dass Alice und Bob miteinander kommuniziert haben. Sie haben am 3. Januar um 17.52 Uhr eine Nachricht ausgetauscht und die Nachricht war 1024 Byte groß. Ich weiß zwar nicht, was die 1024 Byte sind, aber ich kann zumindest sagen, dass diese Datei so groß war oder die Daten, die sie ausgetauscht haben. Das heißt, Schutz der Metadaten findet hier durch die Verschlüsselung in dem Sinne nicht statt. Das kann auch sehr problematisch sein. Wir wissen ja durch die Snowden-Leaks, dass sowas auch ausgewertet wird. Ich habe hier nochmal eine andere Visualisierung dieser entsprechenden Verknüpfung der Ratschen. Das sind also hier oben, ich habe einen Shared Secret Key, der wird in dem Extended Triple Diffie-Hellman Key Exchange, wird diese Shared Secret abgeleitet. Das wird dann zwischen Bob und Alice entsprechend geteilt. Und aus der Root-Ratsche, der Diffie-Hellman-Ratsche, werden dann jeweils die Send- und Receive-Ratschen abgeleitet, die jeweils der Receive- und Send-Ratsche des Gegenübers entsprechen. Und somit quasi, ich sag mal, visuell kann man sich das vorstellen, wirklich wie Zahnräder, die ineinander greifen und dann jeweils weiterdrehen. Wäre ich grafisch nicht so unbegabt, ich hätte versucht, es zu zeichnen, aber da bin ich leider ein bisschen eingeschränkt. Aber es gibt ein wunderbares Video von Computerfire, das ist ein, ich glaube, ein Mathematiker aus Nottingham, der hat das dann etwas besser grafisch aufbereitet, da kann man sich das nochmal anschauen, wie das dann etwas abstrahierter aussieht. Jetzt würde ich noch mal ganz kurz auf MacOlm eingehen wollen, weil ja MacOlm sich dieses Grundprinzip aus der Signalverschlüsselung übernimmt, aber etwas ändert. Und zwar ist eine Anforderung an Matrix generell, dass man große Räume unterstützen möchte mit Verschlüsselung. Problem ist natürlich Signal, wie gesagt, auf 1-zu-1-Verschlüsselung, 1-zu-1-Kommunikation ausgelegt. Das große Problem, das ich habe, wenn ich Verschlüsselung in Räumen machen will mit vielen Mitgliedern, ist, ich muss einen Handshake zwischen jedem Mitglied machen. Ich muss also diesen vollständigen Graphen abbilden. Das heißt, wenn ich n Kommunikationsmitglieder habe, muss ich n mal n minus 1 halbe Handshakes oder Verbindungen aufbauen. Ja, und das skaliert halt unheimlich schlecht. Wir sehen also, ich habe es mal ausgerechnet hier für drei Beispiele, bei 25 Raummitgliedern, das ist also ein kleiner Seminarraum, sind da schon 300 Schlüsselaustauschoperationen. Wenn ich dann irgendwo bei 100 Mitgliedern bin, sind es schon knapp 5000. Bei 1000 Mitgliedern, das ist eine etwas größere Vorlesung, da bin ich dann gerne mal bei 499.500 Schlüsselaustauschoperationen, die dann bewältigt werden müssen. Man sieht also hier, der Aufwand ist extrem schwer zu skalieren, beziehungsweise extrem heftig. Deshalb kam dann von den Matrix-Entwicklern die Überlegung, wir brauchen da eine eigene Lösung. Und die wurde dann in Form von MacOlm entwickelt. Weil die drei Ratschen so super schick sind, hat man sich überlegt, wir machen noch eine vierte damit rein und machen jetzt quasi für den Raum eine eigene Gruppenratsche auf. Das heißt, der Raum tritt in Matrix wirklich als eigener Kommunikationspartner auf. Das ist nicht einfach nur irgendein, ich sag mal, irgendein abstrakter Raum, wo man irgendwie Kommunikation hineinschmeißt und die anderen Raummitglieder holen die sich, sondern der Raum tritt als Vermittlungsinstanz mit auf in der Verschlüsselung zwischen den Raummitgliedern. Das heißt, der Raum bietet oder fungiert als sogenannte Gruppenratsche. Das heißt also, jedes Kommunikationsmitglied, jedes Raummitglied macht die Verschlüsselung mit dem Raum und der Raum macht den dann weiter mit dem anderen Kommunikationsmitglied. Wenn also drei Leute im Raum sind, dann hat Alice eine Verschlüsselungsratsche mit dem Raum, Bob hat eine Verschlüsselungsratsche mit dem Raum und Charlie hat auch eine Verschlüsselungsratsche mit dem Raum. Und wenn Alice irgendwas sendet, wird das über diese drei Ratschen jeweils weitergeleitet. Das hat verschiedene Vorteile. Oder erstmal noch kurz gesagt, Matrix nutzt immer MacOlm. Es gibt noch die andere Implementierung, Olm, die könnte man theoretisch für 1-zu-1-Verschlüsselung nutzen, macht Matrix aus irgendwelchen Gründen aber nicht. Das heißt, es wird immer in MacOlm miteinander kommuniziert, auch bei 1-zu-1-Chats. Wenn ich also ein Element in 1-zu-1-Chat aufmache, oder ein Fluffy-Chat oder welchen Client auch immer ich nutze, dann läuft immer im Hintergrund MacOlm mit und damit auch ein virtueller Raum. Also auch zwei Personen, die miteinander 1-zu-1 kommunizieren, befinden sich in einem Matrix-Raum. Die zentrale Idee bei Matrix oder Forderung war ja, dass ich einen geteilten Zustand synchronisieren kann. Und das funktioniert eben über die sogenannte Outbound Session, mit denen ich Nachrichten an den Raum verschlüsseln kann. Vorteil ist, die Raummitglieder können die Ratchet History, also die Schlüssel, lokal speichern, um die Nachrichtenhistorie lokal auf ihrem Gerät wieder zu entschlüsseln. Die verschlüsselten Nachrichten, die können ja auch mal größer sein. Das müssen ja nicht nur Textnachrichten sein, hier mit LOL und Komme gleich oder so. Das können ja auch PDF-Dateien, Fotos, Videos, größere Datenmengen sein. Die können auf einem öffentlichen, nicht besonders geschützten Server verbleiben. Natürlich sollte man den Server schützen, aber die Kryptographie ist darauf ausgelegt, dass ich dem Server nicht mehr unbedingt vertrauen muss. Und damit sind die Daten dort eben durch die entsprechenden Schlüssel oder abgeleiteten Session-Schlüssel entsprechend gesichert. Vorteil auch, ich kann die gesamte Schlüsselhistorie bei Beitritt des Raumes mir zukommen lassen. Wenn ich das also entsprechend konfiguriere, kann ich sagen, wenn ein neues Mitglied einem Raum beitritt, kann dieses Mitglied auf die gesamte Historie des Raumes zugreifen, indem ich dem neuen Mitglied Zugriff auf die gesamte Gruppenratsche erlaube. Das heißt, irgendjemand tritt am 23. Mai in einen Raum bei und kann dann alle Session Keys vom 1. Januar bis zum 23. Mai ableiten und kann dann damit die gespeicherte Raumhistorie für sich selbst entschlüsseln und darauf zugreifen. Wenn ich das will. Ich kann das auch verhindern, indem ich sage, bevor ein neues Mitglied in den Raum kommt, drehen wir diese Session-Ratsche bzw. diese Raum- und Gruppenratsche einen Schritt weiter. Und damit kann das neue Mitglied nie auf die vergangene Historie zugreifen, wenn ich das möchte. Also die Option steht mir offen. Standardmäßig ist es, glaube ich, so, dass die neuen Mitglieder auf die gesamte Historie zugreifen können. Kann ich aber abschalten und auch kryptografisch entsprechend sichern. Sodass die also nicht mehr in der Lage sind, die alten Session-Keys aus der Raumhistorie abzuleiten, beziehungsweise aus der Gruppenratsche. In der Praxis sieht das so aus, wenn ein Nutzer einem Raum beitritt, dann wird eine Session initiiert mit einem Signaturschlüssel und einer einzelnen Ratsche. Der öffentliche Signaturschlüssel und der Ratschenzustand wird mit jedem anderen Teilnehmer ausgetauscht. Das geht also einmal in der Austauschoperation, quasi im Handshake, mit jedem anderen Raummitglied. Und das Ganze wird dann über die Olm-Bibliothek verschlüsselt, ausgetauscht. Olm ist, ich sag mal, der Vorgänger von MacOlm, der wird heute noch genutzt von Matrix, um im alten Verfahren die entsprechenden Schlüssel auszutauschen. Diese Session wird auf allen Nutzergeräten geteilt. Also Gerät meint hier jetzt nicht dieses abstrakte Matrix-Device, sondern damit meine ich wirklich Handy, Laptop, Windows-PC, was auch immer, wo auch immer irgendwo Element drauf läuft, wird das geteilt, weil es ist ja die Idee hinter Matrix, dass ich diesen geteilten Zustand habe. Und das bedeutet, ich habe in einer MacOlm-Implementierung nur eine Session per User per Raum. Selbst wenn der User mit einem Handy, mit seinem Fernseher, mit einer Xbox, mit einer Playstation, mit einem iPad, mit wie vielen Geräten auch immer, wenn er mit 50 Geräten zu Hause in dem Raum drinne hängt, bedeutet das aus Abstraktionssicht für Matrix bzw. für MacOlm, ich habe nur eine Session und damit nur eine entsprechende Verschlüsselungs- und Entschlüsselungsoperation durchzuführen. Und muss nicht für das Handy eine andere Verschlüsselungsoperation machen als für die Xbox, als für den Windows-PC, als für das Linux-ThinkPad, als für den Kühlschrank oder was auch immer damit drin hängt. Für jede gesendete Nachricht wird der Verschlüsselungsschlüssel aus dem entsprechenden Ratschenschritt abgeleitet und mit dem Signaturschlüssel signiert. Die Empfänger der Nachricht können diesen Verschlüsselungsschlüssel zum Entschlüsseln dann aus einem Schritt auf ihrer entsprechenden Ratschenseite ableiten. Mit dem Signaturschlüssel kann da die Nachricht entsprechend verifiziert werden. Vorteil hierbei ist auch, ich kann den Verschlüsselungsschlüssel vernichten, wenn ich möchte, nach Senden der Nachricht, beziehungsweise nach Lesen der Nachricht. Und ich kann dann die Signaturschlüssel veröffentlichen, wenn ich das möchte. Und damit ist eben sichergestellt, dass ich diese Abstreitbarkeit habe. Weil wenn der Signaturschlüssel veröffentlicht ist, kann den ja jeder benutzen, um meine Nachricht damit oder eine Nachricht mir quasi in Anführungsstrichen unterzuschieben. Vorteil hier ist, dass nicht nur der kryptografische Aufwand dann bei dieser Ein-Device-per-User-Politik vereinfacht ist, auch das Trust-Management wird vereinfacht. Der Benutzer macht das quasi selber. In Element läuft das beispielsweise darüber, dass ich einen QR-Code abfotografiere oder über irgendwelche, ich glaube, so Emoji-Schlüssel kann ich eben sagen, ja, das neue Handy, das ich noch habe, ich habe jetzt ein neues iPhone bekommen, ich möchte da auch Element nutzen, dann mache ich entweder ein Foto vom QR-Code von meinem alten Android-Handy oder ich verifiziere eben anhand von irgendwelchen Emojis, dass die entsprechenden Schlüssel gleich sind. Dadurch, dass ich kein Zufallsseed in die Ratschen einführe, kann ich Nachrichten beliebig oft entschlüsseln, solange ich den Zustand der Ratsche kenne. Wenn ich also Zugriff auf diese Schlüssel habe, kann ich die gesamte Raumhistorie bis zum Anbeginn des Matrix-Universums entsprechend vorhalten. Ich kann also, wenn ich möchte, wirklich bis zum 1. Januar 0 Uhr, bis zum Erschaffen dieses Matrix-Raumes entsprechend jede Nachricht entschlüsseln. Wenn ich das will. Ich kann es auch wieder abschalten. Alte Nachrichten können auf neuen Geräten gelesen werden. Das ist also auch für die User-Akzeptanz dann ganz wichtig. Wie gesagt, wenn ich dann irgendwie mal einen Raum habe, der 3, 4, 5, 6 Jahre lebt, weil das irgendwie in einem Unternehmen ist oder in einem Verein oder so, und die Leute irgendwie alle 2 Jahre ihr Handy wechseln und sie dann ihre Historie verlieren, ist das nicht so toll für die Benutzerakzeptanz. Und deswegen ist das sinnvoll, dass das entsprechend umgesetzt werden kann. Wenn ich es will, ich kann es auch, wie gesagt, abschalten. Ein weiterer Punkt, eine weitere Frage, die sich stellt, wenn ich jetzt große Räume habe, ist denn da Ende-zu-Ende-Verschlüsselung wirklich so unbedingt notwendig? Ne? Wenn ich also keine Zutrittskontrolle zum Raum habe. Wenn jeder, der will, in dem Raum beitreten kann, ist eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung nicht unbedingt sinnvoll, weil da kann jeder Mitglied werden, kann sich die ganze Historie ziehen und damit ist die Entschlüsselung oder Verschlüsselung auch, ich sag mal, in dem Sinne ausgehebelt. Ja, da muss man also überlegen, in der Implementierung, gibt es da Zutrittskontrollen, gibt es da irgendwelche besonderen Passwörter, Zwei-Faktor-Authentifikation, was auch immer man dort hat, um den Zugang zum Raum entsprechend zu schützen. Ja, und das ist dann aber eher eine Frage des Anwenders und wie der das in seinem Anwendungsfall entsprechend konfiguriert. Das ist kein Problem, das MacOl, Matrix, Diffie-Hellman oder was auch immer auf kryptografischer Ebene entsprechend sichern kann. Probleme, die auftreten können oder Probleme, die man beachten sollte bei MacOl, Message Replay ist möglich. Das heißt, ich kann alte Nachrichten als neue Nachrichten einspielen. Deshalb muss ich in der Anwendung diesen Ratschen-Index tracken. Na, da kann ich also, das kann ich durch einen ganz einfachen Simulzähler machen, durch einen Zeitstempel oder ähnliches. Das muss aber die Endanwendung machen. Das ist dann wieder ein Problem, das kann ich nicht über das kryptografische Protokoll, zumindest nicht zur Zeit, lösen. Da muss dann eben Element, Fluffy Chat oder was auch immer ich nutze, da entsprechend drauf achten. Ein weiteres Problem, das ich habe, ist die sogenannte Transcript Consistency. Haben alle Raummitglieder die gleiche Nachricht empfangen? Ne, wenn ich also einen Raum habe mit 25 Mitgliedern und Alice schreibt irgendwas, bekommen denn alle 25 Mitglieder überhaupt die Nachricht? Und wenn sie eine Nachricht bekommen, das kann ich ja noch relativ gut nachvollziehen, ob die eine Nachricht bekommen haben, aber ich weiß nicht, ob die Nachricht bei allen die gleiche ist, weil die ist ja verschlüsselt. Und zwar mit einem eigenen Key, ne, also die Cypher-Message, die verschlüsselte Message, zwischen Alice und Bob sieht anders aus als die zwischen Alice und Charlie, die da verteilt wird. Ich kann also nicht von außen gucken und sagen, lasst uns mal Prüfsummen bilden und gucken, dass überall dasselbe angekommen ist, weil jede Nachricht mit jedem Empfänger ja anders verschlüsselt wurde. Und damit weiß ich halt nicht oder kann ich als Rauminhaber, Moderator, Besitzer nicht sicherstellen, dass jedes Raummitglied wirklich dieselbe Nachrichteninhalte bekommen hat. Und das ist momentan eine Forschungsfrage, an der irgendwelche Leute arbeiten. Ich habe keine Post-Compromise-Security in MacOl für die Dauer einer Session. Wenn ich also den Session-Schlüssel kompromittiere, kann ich die gesamte Session nach vorne wie nach hinten entschlüsseln. Und da ist es ja, wie gesagt, Eigenschaft des Raumes, wie lange eine Session lebt. Ich kann sagen, eine Stunde, 1000 Nachrichten oder eine Nachricht. Wenn ich jetzt den Extremfall nehme und sage, eine Session sei immer nur eine Nachricht, dann gilt also der Schlüssel wirklich nur für diese eine Nachricht. Und dann kann ich in diesem Extremfall wirklich beim Einbruch, beim Abfischen eines Session-Keys wirklich nur diese eine Nachricht, für die der Session-Key abgeleitet wurde, diese Nachricht entschlüsseln. Ich kann weder eine Nachricht davor noch eine Nachricht danach entschlüsseln. Wie man das dann in der Praxis umsetzt, also was ich konfiguriere im Raum, ob ich jetzt sage, eine Nachricht, eine Stunde, ein Jahr, ein Tag, was auch immer, hängt wieder vom Anwendungsfall ab. Wie gefährlich sind die Daten, wie sicher sind die, geht es da beispielsweise um Gesundheitsdaten, also die Gematik hat ja auch Matrix evaluiert und ist für relativ gut befunden für Kommunikation von Krankenhäusern, Ärzten und so weiter. Und da wäre es durchaus sinnvoll, Patientendaten entsprechend mit einer Sessionlänge von 1 zu schützen. Was ich machen kann, ich kann alte Sessions löschen, Ratschen-Indizes weiterdrehen. Ich muss aber auch hier sagen, die gesamte Sicherheit einer MacOl-Session beruht auf der Sicherheit des Kanals für den Schlüsselaustausch. Wenn also der initiale Schlüsselaustausch schon abgehört wurde, manipuliert wurde, durch beispielsweise trojanisierte Endgeräte, dann nützt mir auch die ganze MacOl-Verschlüsselung nicht. Ich habe dann den originalen großen ID-Schlüssel und damit ist die Sache dann im Prinzip auch geknackt. Also vom Trojaner auf dem Smartphone oder auf dem Windows-Laptop oder auf dem Linux-Rechner schützt auch diese Verschlüsselung nicht. Das kann aber, soweit ich weiß, eigentlich gar keine Verschlüsselung leisten. Wenn also mein eigenes System kompromittiert ist, mein Kernel, mein Betriebssystem kompromittiert ist, dann kann ich darauf verschlüsseln, wie ich Lust und Laune habe. Der Angreifer kann das alles spätestens aus dem RAM irgendwelche Schlüssel auslesen. Der Aufwand ist immer noch relativ hoch. Wenn ich also Verschlüsselung in einem Raum aktiviere, ist das vom Aufwand her N, also hängt von der Anzahl der Mitglieder ab. Deshalb arbeitet man momentan das Ganze dahingehend, dass man in Matrix die Messaging Layer Security aktiviert bzw. implementiert. Messaging Layer Security ist der Versuch, diesen ganzen Schlüsselaustausch mit den Ratschen jetzt nochmal eine Nummer abgefahrener zu machen, sage ich mal, indem man diese Schlüsselaustausche dann in irgendwelchen Binärbäumen balanciert. Und eine treibende Entwicklungskraft dahinter ist unter anderem auch Google, weil das Ganze dann für Voice-over-IP-Telefonie, Videotelefonie und Videochats genutzt werden kann. Also auch für Jitsi zum Beispiel, Und die Idee dahinter ist, dass ich dann also beim Beitritt eines neuen Mitglieds oder bei Wechseln von Schlüsseln, von ID-Schlüsseln, nicht mehr mit den gesamten Gruppenmitgliedern die Verschlüsselungsoperation neu machen muss, den Handshake neu machen muss, sondern nur mit einem Teil der Mitglieder, die sich in meinem Unterbaum befinden. Aber das ist momentan alles noch Forschung, da ist noch nicht mal irgendwie eine brauchbare Proof-of-Concept-Implementierung da, da wird aber dran gearbeitet und da wird einiges noch passieren in der nächsten Zeit, weil oben auch der Verschlüsselungsdruck auf die Videotelefonie da ist. Und weil Leute da sind, die dafür Geld ausgeben, dass das entwickelt wird. So, und damit bin ich jetzt 5 Minuten vor der Zeit. Ich würde sagen, die Primitiven, das sind wirklich nur 2, 3 Folien. Fasse ich mal ganz kurz zusammen. Wir haben mal reingeguckt in die Referenzimplementierung von Olm MacOlm. Es wird mit ED25519 gearbeitet, also mit elliptischer Kurvenkryptographie. Und das ist momentan wirklich Stand der Technik. Also da gibt es nicht wirklich was großartig Besseres. Da gibt es auch nichts dran auszusetzen. Es sei denn, man möchte natürlich die BSI-Grundschutzkompatibilität herstellen, weil das BSI ist ja nur von seinen eigenen kryptografischen Primitiven beziehungsweise von seinen elliptischen Kurven namens Brainpool überzeugt. Soweit ich weiß, ist die Open-Source-Szene davon eben weniger überzeugt. Mir ist keine einzige Open-Source-Implementierung von Brainpool-Kurven bekannt. Also da sind wir nicht in der Lage, die Grundschutzkonformität sicherzustellen, aber aus kryptografischer Sicht ist die Implementierung wirklich State of the Art. Also da gibt es nichts auszusetzen, da ist nichts Veraltetes drin. Man muss aber jetzt schon, wenn man in die Bibliotheken, in die Referenzimplementierungen reinkommt, darauf achten, es sind jetzt schon Versionsnummern vergeben, es wird schon darauf geachtet, dass das Ganze sich auch noch weiterentwickeln wird. Also Matrix ist darauf ausgelegt, dass sich das Protokoll, dass sich die Räume weiterentwickeln. Es gibt jetzt schon, ich glaube, Version 11 des Raumes. Also das sind dann auch unterschiedliche Fähigkeiten. Also Raumversion 1 konnte noch nicht die sichere Ende-zu-Ende-Verschlüsselung für alle. Das kann erst der Raum ab Version 7 oder 8 war es, glaube ich. Und da wird auch noch einiges passieren, da wird sich noch viel tun. Und man hat aber von Anfang an auch darauf geachtet, dass in der Implementierung entsprechend die kryptografischen Primitiven die Methoden geändert werden können. Auch mit Hinblick auf diese ganze Post-Quantum-Diskussion, dass man also da dann entsprechend wechseln kann, portabel ist. So, in eine Message brauchen wir, glaube ich, nicht mal reingucken. Also so sieht mal im Element eine wirkliche Message aus, die hier losgeschickt wird. Ich habe die mal hier aus unserem CLT-Raum rausgenommen. Man sieht also hier oben schon MacOlm Version 1, Verschlüsselung mit AES, SHA und SHA-2. Das ist dann hier der Ciphertext, die eigentliche Nachricht, Device-ID, Senderschlüssel, Session-ID und so weiter. Dann ist hier zum Beispiel mit Age, das ist ein Zeitstempel seit Absenden der Nachricht. Der zählt also immer weiter. Wenn ich jetzt nochmal auf dieselbe Nachricht klicke, mir den Quelltext anzeigen lasse, dann ist hier zum Beispiel Age signifikant höher, weil jetzt ja Zeit vergangen ist. Das dient aber unter anderem dann auch eben solche Replay-Attacken zu verhindern. Event-ID, Absender und so weiter. Gut, damit wäre ich dann durch. Ich würde sagen, Fragerunde, wenn dann vor die Tür verlegen, weil wir sind, glaube ich, zeitlich jetzt soweit am Ende, dass der nächste Vortrag beginnen müsste. Es kommt noch einer, ne?